Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt.
In dieser spannenden Episode des Fortuna Lista Podcasts dreht sich alles um ein Thema, das viele von uns eher meiden, und zwar Steuern. Aber keine Sorge, ich habe zwei absolute Expertinnen an Bord, die euch zeigen, dass Steuern nicht nur wichtig, sondern mit dem richtigen Wissen sogar richtig interessant sein können. Unsere Gäste sind Helen Diekhöfer, Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin, und Sarah Klinghammer, ebenfalls Steuerberaterin. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Franziska betreiben sie die Dortmunder Steuerberatungsgesellschaft Diekhöfer und Partner und haben mit ihrem Social-Media-Auftritt Wir lieben Steuern eine Mission. Und zwar Steuern gesellschaftsfähig machen und Unternehmerinnen den Einstieg in die Steuerwelt erleichtern. In dieser Folge erfahrt ihr also, was ihr als frisch gebackene Unternehmerin über Steuern wissen müsst. Helen und Sarah teilen wirklich so viele wertvolle Tipps aus ihrem Buch, das sich auch speziell an Selbstständige im ersten Jahr richtet. Sie sprechen über wirklich grundlegende Fragen wie die Wahl der richtigen Rechtsform, die Beantragung der Steuernummer, Umsatzsteuervoranmeldung und so weiter. Außerdem tauchen sie in spezifischere Themen ein, wie die Herausforderung des E-Commerce-Geschäfts. Außerdem, alle von euch, die schon mal im Fortuna Lista Bootcamp waren, kennen vielleicht auch Helen und Sarah, denn die beiden sind auch unsere Expertinnen rund um das Thema Steuern im Fortuna Lista Bootcamp. Da erklären sie nämlich ganz genau, worauf man achten muss, wenn man Geld investiert und vor allem es dann später auch entnehmen möchte. Und Sarah ist auch immer wieder dabei in der Live-Session zu dem Thema Steuern auch und beantwortet da auch wirklich alle Fragen total leicht verständlich, sodass das Thema Steuern eben auch Spaß macht. Freut euch also auf eine lehrreiche und gleichzeitig unterhaltsame Episode, in der die beiden komplexe Steuerfragen wirklich mal verständlich und praxisnah erklären. Egal, ob ihr gerade erst in die Selbstständigkeit gestartet seid oder schon länger dabei seid, nach dieser Folge werdet ihr endlich wissen, wie ihr eure Steuerangelegenheiten mit Plan und System meistert und vor allem nervige Fehler, die vor allem am Anfang passieren, vermeiden könnt. Viel Spaß jetzt also mit dieser Episode. Hallo Helen und Sarah, herzlich willkommen im Fortuna Lista Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallöchen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Ja, wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile, einige Jahre, und ihr seid ja auch bei uns im Fortuna Lista Bootcamp mit eurer Expertise. Und jetzt habt ihr ein Buch geschrieben, was ich mir ehrlicherweise schon vor 4-5 Jahren spätestens gewünscht hätte. Aber es ist endlich da für alle, die gründen oder gründen wollen. Wollt ihr einmal kurz euer Buch vorstellen, worum es da geht und an wen sich das Buch richtet?
Ja, sehr gerne. Also das Buch heißt Der Gründer-Cheat-Code, und das ist auch so ein bisschen das, was wir versucht haben, mit diesem Buch zu erreichen. Untertitel ist eure Steuerberater-Hacks fürs Katastrophenfall erste Jahr. Das ist auch so ein bisschen zusammengefasst, worum es in dem Buch geht. Also wir wollten ein Buch machen, was Leuten einfach ermöglicht, die gründen wollen oder vielleicht schon mal die Idee hatten zu gründen, aber aus Angst vor der Bürokratie es nie gemacht haben, dass sie etwas an die Hand bekommen, was ihnen so die Angst nimmt, womit sie starten können, und eben auch nicht nur, ich sag mal, nur die Vorbereitung oder nur die steuerlichen Sachen oder nur die Steuererklärung oder nur die Buchhaltung, sondern wir wollten ein Werkzeug, wo alles drin ist, was man einmal vom Anfang von Gründung bis das erste komplette Jahr bis zum Ende, wo alles drinsteht, damit man einfach weiß, wo sind die Stolperfallen, auf die ich so achten muss.
Warum ist denn dieses erste Jahr so entscheidend? Also gibt es da besonders viele Fehler, die gemacht werden? Oder warum sagt ihr gerade, da muss man wissen, was man tut und braucht so eine Anleitung?
Ja, also das erste Jahr ist auf jeden Fall entscheidend, weil wenn man Gründer ist, hat man ja in der Regel nicht schon 10 Unternehmen vorher gegründet. Das heißt, in dem ersten Jahr sind alle Sachen, die einem begegnen, neu. Und man hat keine Ahnung davon. Man hat keine Ahnung von Buchhaltung, man hat keine Ahnung von Steuererklärung, von Umsatzsteuer, vom Reverse-Charge-Verfahren, vom Jahresabschluss. Also man ist einfach im ersten Jahr permanent damit konfrontiert, dass man Sachen machen muss, von denen man keine Ahnung hat, wie das funktioniert. Und deswegen ist das erste Jahr schon kriegsentscheidend, weil da ja auch die Weichen gestellt werden für, wie geht's dann weiter.
Ich kann mich noch daran erinnern, bei mir war es auch so, es war wirklich so ein Learning by Doing. Man hat das Gefühl, okay, es kommt irgendein Problem, das muss jetzt gelöst werden. Dann kommt das nächste Problem, das muss gelöst werden. Ihr begleitet ja auch viele Gründerinnen und Gründer. Und was sind denn da so die rechtlichen und steuerlichen Hürden, die ihr da häufig seht und die man unbedingt beachten sollte, gerade so in der Anfangsphase?
Also ganz allgemein gesprochen kann man immer sagen, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, ist eigentlich das Problem, was alle steuerlichen und rechtlichen Probleme bei Gründern verbindet. Auch deswegen ist es halt wichtig, ja, du hast es gerade schon gesagt, man hat immer wieder Hürden, denen man begegnet. Es wäre aber schön, wenn man vorher schon weiß, wo die Hürden sind, weil ganz oft tappt man dann in irgendwelche Fallen, ohne es zu merken. Und wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, ist es sowohl rechtlich als auch steuerlich in der Regel schwierig, das dann wieder hinzubiegen. Und deswegen ist das so das, ich sag mal, allgemeine Problem, was viele Gründer haben. Aber ja, also was die rechtlichen Sachen angeht, da haben wir auch ein paar Themen im Buch zu angesprochen. Also wie gründe ich überhaupt? Auf was muss ich achten mit Haftung und so weiter? Das sind Themen, da sollte man sich halt im besten Fall im Vorhinein ausreichend Gedanken drüber machen, gerade wenn man nicht alleine gründet, weil sonst kann das nachher böse ins Auge gehen. Das heißt, Gesellschaftsvertrag, habe ich überhaupt einen? Ganz viele GbRs werden gegründet, ohne dass es einen schriftlichen Gesellschaftsvertrag gibt. Und das kann nachher schon ganz schön blöd laufen. Oder wenn ich eine GmbH oder eine UG gründe, wie mache ich das eigentlich mit dem Bankkonto? Muss ich erst das Bankkonto, dann die Gründung und so weiter und so fort? Also diese ganzen Themen macht man ja dann zum ersten Mal. Und da ist einfach wichtig, bei diesen rechtlichen Themen, dass man sich da entweder ausreichend informiert, was aber in vielen Sachen nicht ganz so einfach ist, sondern sich dann anstattdessen halt rechtlichen Beistand holt und sich anständig einmal beraten lässt, damit man dann mit einem guten Gefühl weiterlaufen kann. Und bei den Steuern ist es eigentlich so, es fängt schon an beim steuerlichen Erfassungsbogen. Ganz viele wissen nicht, dass man den machen muss und wie man den überhaupt richtig ausfüllt. Also wir haben schon ganz, ganz viele falsche steuerliche Erfassungsbögen gesehen. Thema Umsatzsteuer ist etwas, wo ganz, ganz viele Stolperfallen warten, wo ganz viele reintreten. Soll ich Kleinunternehmer sein? Soll ich kein Kleinunternehmer sein? Was hat das für Vor- und Nachteile? Also Umsatzsteuer ist, würde ich sagen, bei Gründern erstmal meistens so das, wo die allermeisten Probleme liegen und in Verbindung damit natürlich auch die Buchhaltung an sich, also die Umsatzsteuervoranmeldung, die dann erstellt werden müssen. Da spielt das Thema Umsatzsteuer eine erhebliche Rolle. Und deshalb würde ich sagen, so Umsatzsteuervoranmeldung und Umsatzsteuer ist das Thema, wo die meisten Gründer gerade am Anfang ihre Probleme haben bei den Steuern.
Ja, ich habe schon einige Themen angesprochen, bei denen ich auch so froh bin, dass ich auch jemanden hatte, der mich da begleitet hat und es nicht alleine machen musste, weil es sind ja wirklich so viele Unterlagen, die da auf einen zukommen. Was würdet ihr denn sagen? Also bei mir war es jetzt zum Beispiel so, ich hatte relativ früh schon mir einen Steuerberater gesucht, der mich da auch jetzt seit vielen Jahren begleitet. Und bei mir war ausschlaggebend tatsächlich das Thema Umsatzsteuer. Als ich dann Umsatzsteuer zahlen musste, mir gedacht habe, so okay, ich will das nicht selbst machen und jeden Monat mich da hinsetzen und das berechnen und vor allem die Angst, Fehler zu machen, hat mich da vor allem getrieben. Aber was würdet ihr sagen, was ist so vielleicht so der Moment, wo man auch sagen sollte, okay, ich brauche jetzt eine gute Steuerberatung, ich sollte das ab jetzt nicht mehr alleine machen, sondern das in wirklich gute professionelle Hände abgeben. Was ist so für euch der Moment oder ab wann sollte man das einfach jemanden geben, der sich da so gut wie ihr mit auskennt?
Das ist eine total gute Frage. Die ist so gut, dass wir in unserem Buch diesem Thema direkt ein ganzes Kapitel gewidmet haben. Brauche ich einen Steuerberater, ja oder nein? Und wir sind eigentlich immer der Meinung, am Anfang ist eigentlich jeder von uns kognitiv in der Lage, das hinzukriegen. Die Frage ist, hat man da Lust zu? Und es gibt Leute, die sind da total engagiert und ehrgeizig und haben das Bedürfnis, da ganz viel alleine zu schaffen und sich einzulesen und einzuarbeiten. Und wer da dieses Streben hat, super, sollen sie erstmal machen. So lange, bis man denkt, okay, jetzt weiß ich auch nicht weiter. Dann gibt es die Leute, die so wie du dann irgendwann auch oder noch früher sagen, gar keine Lust zu, ich habe keine Ahnung davon, ich möchte mein Kerngeschäft machen, ich will mich damit nicht beschäftigen, gar keine Lust drauf. Für die ist es dann auch wirklich am besten, wenn die das von Anfang an abgeben, weil wenn man sich mit einem Thema beschäftigen muss, was einen gar nicht interessiert, führt das in der Regel nicht dazu, dass man das gut kann und dass einem das Freude bereitet. Deswegen ist das ein total individueller Zeitpunkt, aber spätestens, wenn man wirklich das Gefühl hat, ich bin hier nicht mehr Herr der Lage, ich verstehe das alles nicht mehr genau und ich kann nachts nicht mehr schlafen, weil ich so große Angst davor habe, irgendwas falsch zu machen, das ist spätestens der Zeitpunkt, zu dem man sich dann professionelle Hilfe in Form vom Steuerberater suchen sollte.
Was wir auch noch ganz oft empfehlen, und das machen wir auch ganz oft in der Praxis, ist einmal so eine kleine Gründerberatung, also dann 1-2 Stunden uns mit Gründern zusammensetzen und einmal so die wichtigsten Punkte durchsprechen, damit man einen groben Überblick hat, so eine Schiene, in der man laufen kann, und dann macht man erstmal alleine weiter. Das ist was, was ich eigentlich, ich glaube, da würde jeder Gründer von profitieren, weil es eben bestimmte Sachen gibt, wie das Reverse-Charge-Verfahren, was durch Tools, die man online, also irgendwelche browserbasierten Tools, die man irgendwie nutzt, ist das einfach für fast jeden Gründer mittlerweile ein Thema, und das ist nicht ganz einfach zu verstehen. Und deshalb ist es nicht verkehrt, wenn man sich da einmal mit einem Steuerberater zusammensetzt, unabhängig davon, ob man jetzt sagt, der soll die Sachen laufend machen oder nicht, aber einmal die wichtigsten Punkte abarbeiten, einmal die Fragen stellen, die man hat. Und dann kann man auch, wenn man das dann möchte, erstmal wieder alleine machen. Aber so diese Gründungsberatung ist was, was wir eigentlich grundsätzlich für sinnvoll halten.
Das heißt, man kann zu euch kommen, so für 1-2 Stunden sich mit euch zusammensetzen, und dann leitet ihr dann so ein bisschen durch diesen ganzen Dschungel.
Ja, genau.
Sehr gut. Also das kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man sowas plant, weil ja, es kommt ja doch viel auf einen zu. Und ihr habt jetzt gerade auch schon das Reverse-Charge-Verfahren erwähnt, wo wir ja beim Thema Buchhaltung auch sind. Was sind denn so die größten Hürden? Oder vielleicht vorher noch ganz kurz für diejenigen, die jetzt sitzen und sich denken, hä, Reverse-Charge-Verfahren, was ist das überhaupt? Könnt ihr das vielleicht mal ganz kurz erklären, worum es da geht?
Ja, es gibt ja mittlerweile immer öfter den Fall, dass man mit dem Ausland zu tun hat, wenn man Unternehmer ist. Also wie ich gerade schon gesagt habe, man holt irgendwelche Tools, um sich irgendwelche Marketingmaterialien zu bauen, oder alleine schon, wenn man Office hat, Microsoft, alleine da ist das Thema dann schon, die sitzen im Ausland, und die Umsatzsteuer ist eine Steuer, die quasi danach geht, nicht immer, aber der Grundsatz ist das sogenannte Bestimmungslandprinzip, also man sagt quasi, die Steuer soll in dem Land ankommen, in dem das Produkt verbraucht wird oder die Dienstleistung, ganz vereinfacht gesagt. Und aus diesem Grund gibt es eben dieses Reverse-Charge-Verfahren, was dafür sorgt, dass, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, was im Ausland sitzt, aber ich bin hier in Deutschland ein Unternehmer und verbrauche das Produkt hier, und damit soll die Steuer eigentlich in Deutschland landen, damit nicht jedes Unternehmen aus dem Ausland sich in Deutschland anmelden muss und ich als deutscher Unternehmer mich auch nicht in allen anderen ausländischen Ländern anmelden muss und da die Steuern abführen muss, gibt es eben dieses Reverse-Charge-Verfahren, wo ich als deutscher Unternehmer dann für den ausländischen Unternehmer die Umsatzsteuer abführe, gleichzeitig als sogenannte Vorsteuer wiederbekomme. Und damit ist es für mich ein Nullsummenspiel und die Steuer ist in Deutschland abgeführt. Aber man hat eben diese Vereinfachung, dass nicht jedes Unternehmen in jedem Land angemeldet sein muss. Also so kann man es ganz vereinfacht runterbrechen. Aber das hat eben ein paar Fallstricke, was genau und so. Da gehen wir auch im Buch drauf ein, und was Umsatzsteuer, was Vorsteuer ist und so weiter. Aber ganz vereinfacht gesagt ist das, damit nicht jedes Unternehmen in jedem Land Steuererklärungen abgeben muss.
Genau, natürlich andersrum ja auch der Fall, was wir zum Beispiel haben, dass wir auch Kundinnen haben, die im Ausland sitzen. Und da muss man natürlich auch schauen, wie stellt man dann beispielsweise eine Rechnung? Was muss da rein? Und wer führt welche Steuern ab? Und sind das dann Unternehmen, die sozusagen die auf Kundenseite sind, oder Privatpersonen? Also ja, damit haben wir auch immer wieder zu tun. Deswegen jetzt auch meine Frage, was sind denn so allgemein die größten Fehler, die ihr so beim Thema Buchhaltung seht, die dann auf eurem Tisch landen, oder vielleicht sogar, wenn es dann schon zu spät ist, wo das Finanzamt sagt so, nee, so geht's aber nicht. Was habt ihr da schon so erlebt?
Also das eine sind natürlich wirklich die falsch geschriebenen Rechnungen, also Rechnungen, die man dann als Gründer oder Unternehmer selber schreibt, und man schreibt dann an Kunden im Ausland, hat dann aber diese Reverse-Charge-Regel zum Beispiel nicht im Kopf und macht es falsch, oder man hat einen Kunden, der eigentlich Unternehmer ist, dann teilt er einem aber nicht die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mit, damit weiß man dann nicht, dass der Unternehmer ist. Das führt dann auch dazu, dass die Rechnung falsch ist. Also bei den Ausgangsrechnungen, also bei den Rechnungen, die man als Unternehmer selber schreibt, da ist häufig immer das Problem, dass aus irgendeinem Grund, gerade im Zusammenhang mit dem Ausland, die Rechnung einfach falsch geschrieben wurde und dann die falsche oder gar keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist. Das ist steuerlich ein ganz großes Problem, was aber so prozessseitig und aufwandsseitig für ganz viele Gründer ein viel größeres Problem ist, sind die Eingangsrechnungen, weil davon hat man ja in der Regel viel, viel mehr. Als Eingangsrechnung sind die Rechnungen, die man selber von anderen bekommt. Und da ist es ja häufig so, ein paar bekommt man per Post, ein paar kommen bei den Eltern zu Hause im Briefkasten an. Ein paar kriegt man im Supermarkt und stopft die ins Handschuhfach. Ein paar kriegt man per E-Mail, aber auf 3 verschiedene E-Mail-Adressen. Und dann hat man so ein riesengroßes Chaos an Belegen und muss es halt dann einmal im Monat zur Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung schaffen, diese Rechnung alle irgendwie zu bündeln. Und das ist halt ein riesen Pain. Und da kann man einfach dadurch, dass man sich von Anfang an, das ist wichtig, gut aufstellt, kann man das einfach komplett umgehen. Zum Beispiel, indem man sich einfach eine Rechnungseingangs-E-Mail-Adresse anlegt und allen Lieferanten sagt, alle Rechnungen immer nur an diese E-Mail-Adresse schicken. Dann hat man einfach dieses Problem, dass man da am Ende des Monats steht und Quittungen und Rechnungen aus allen möglichen Löchern zusammensammeln muss. Hat man dann einfach gar nicht, weil alles schon an einem Ort ist. Also ich würde sagen, wenn man Gründer fragt, was ist das Schlimmste an der Gründung? Ich glaube, dann sagen die meisten, oh, die Buchhaltung, Belege finden. Ja, aber da gibt es, wie gesagt, Mittel und Wege, um das gut zu machen.
Ja, das kann ich bestätigen. Das ist auch das, so sehr ich Finanzen liebe, wenn es um Buchhaltung geht, da bin ich auch sehr froh, dass ich das auch nicht mehr machen muss, sondern auch das Thema abgeben konnte. Wobei natürlich trotzdem, wenn man mal irgendwie dann ein Geschäftsessen hat oder so, ne, so ganz umgehen kann man das ja am Ende des Tages nie. Und es ist ja auch wichtig, doch zu wissen, wie das Ganze funktioniert, auch dass man da so ein Grundverständnis auch hat. In eurem Buch geht es ja auch ganz viel um das Thema E-Commerce. Könnt ihr vielleicht mal so ein bisschen drauf eingehen, was vielleicht so die Besonderheiten insgesamt ganz allgemein gesprochen beim Thema E-Commerce sind, warum ihr euch da auch so viel dem Thema gewidmet habt?
Das ist ein ganz, ganz besonderes Thema aus vielen Gründen. Um mal so die 2 wichtigsten zu nennen, ist, man hat ganz schnell Auslandssachverhalte, ohne dass man es unbedingt immer sofort mitbekommt. Und dann hat man verschiedene Zielgruppen. Also man hat einmal die Unternehmerkunden und einmal die Privatkunden. Und je nachdem, was es ist, sind diese Auslandsumsatzsteuerregeln auch unterschiedlich. Das Problem 1, also man ist ganz schnell in Auslandsgeschäfte involviert, und Problem 2 ist, es sind Massendaten. Also man verkauft ja in der Regel nicht eine Sache über Amazon, sondern 1.000 oder 100.000 oder selbst wenn es nur 100 sind. Das heißt, man hat 100 Transaktionen, bei denen man den Leistungsempfänger, also seinen Kunden, eigentlich überhaupt gar nicht kennt. Man weiß auch gar nicht unbedingt, in welchem Land lebt der, und man weiß auch gar nicht so unbedingt, ist der jetzt Unternehmer oder ist er kein Unternehmer. Also Massendaten in Verbindung mit Ausland, schwierig. Und dann verkaufen ja die meisten Online-Händler über Amazon. Amazon ist eh auch ein bisschen problematisch. Was Buchhaltung angeht, da bekommt man ja dann häufig Auszahlungen von Amazon, die aber gar nicht zu den Umsätzen passen, die man gemacht hat. Weil da werden dann Umsätze direkt verrechnet mit Kosten. Das heißt, man weiß gar nicht genau, welcher Teil dieses Geldes ist jetzt eigentlich Umsatz und wie hoch ist der Saldo, der mir eigentlich zusteht, was sind also die Kosten, dann sind diese Kosten auch häufig wieder mit Auslandssachverhalten belastet. Das heißt, es ist eigentlich egal, wo man hinguckt im Onlinehandel, es sind überall Probleme.
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Info für alle, die auch bei Amazon aktiv sind, weil ich glaube, das ist auch das, wo die meisten ja starten, wenn man irgendwie so ein Produkt anbietet, dass man erstmal zu Amazon geht. Und wie er dann schon sagt, da kann man auf jeden Fall einige Fehler machen. Jetzt speziell beim E-Commerce. Was würdet ihr denn sagen, wenn ich da beim E-Commerce gründen will, auch ein Produkt verkaufen will? Was sind so die häufigsten Fehler, die ihr da vielleicht auch seht? Also ist dann Amazon überhaupt die richtige Plattform? Oder würdet ihr dann manchmal auch empfehlen, was anderes zu wählen, um da irgendwie steuerlich das einfacher zu gestalten? Oder was sind da so eure Tipps?
Ja, und da muss man natürlich schon entscheiden, was ist jetzt hier gerade oder wem will man sich fügen, den unternehmerischen Zielen oder den steuerlichen Zielen. Und da ist natürlich ganz klar der Fokus, wenn man gründet, will man erfolgreich sein, und dafür ist Amazon einfach häufig gut. Deswegen finde ich, kann man jetzt nicht partout sagen, Amazon ist schlecht. Man muss halt dann nur wissen, wie man es gut macht. Es gibt so verschiedene Tracking-Tools, die man an Amazon anbinden kann, die dann quasi die kompletten Datensätze zu allen Transaktionen aus Amazon rausziehen und daraus dann schon Buchhaltungsexporte machen, in denen dann wirklich ersichtlich ist und vor allem auch auf Einzeltransaktionsebene, wer ist der Empfänger, in welchem Land sitzt der, welches Geld schuldet er mir und welche Umsatzsteuer schulde ich. Deswegen Amazon, doch, kann man nicht haten. Was aber ein ganz häufiger Fehler ist bei E-Commercern, die gerade anfangen, die denken sich, oh wow, es gibt doch diese Vereinfachungsregelung, es gibt doch diese Ist-Versteuerung bei der Umsatzsteuer. Das ist, dass man Umsatzsteuer immer erst abführen muss in dem Augenblick, in dem man das Geld von dem Kunden auch wirklich bekommen hat. Ist eine super Vereinfachung für normale Gründer. Für Online-Händler schwierig, weil wenn die Umsätze von Amazon ausgezahlt werden und nicht von den Kunden direkt und das dann auch noch verrechnet wird mit Kosten, weiß man ja gar nicht, welche Rechnung wurde mir hier jetzt eigentlich bezahlt. Deswegen ist Versteuerung schwierig. Genauso mit der Kleinunternehmerregelung. Das ist auch eine super Regelung für Gründer, die erstmal klein anfangen wollen, innerhalb Deutschlands. Aber im Onlinehandel ist es dann auch wieder problembehaftet, denn wie gesagt, man ist schnell in Auslandssachverhalten und andere Länder haben andere Kleinunternehmerregelungen, aber unsere deutsche Kleinunternehmerregelung gilt halt nur in Deutschland. Deswegen Kleinunternehmerregelung für Umsatz, für E-Commercer auch schwierig. Und das sind einfach so viele Dinge, die weiß man nicht. Wenn man gründet, man weiß das nicht. Und deswegen ist eigentlich unser Rat an alle E-Commercer immer, ihr müsst auf jeden Fall mit dem Steuerberater sprechen, auf jeden Fall und vor allem auch auf jeden Fall, bevor ihr irgendwas macht und irgendwas verkauft. Weil wenn da was schief geht, ist es einfach so viel Aufwand, das gerade zu rücken. Und das machen Steuerberater dann meistens auch nicht ehrenamtlich. Das heißt, der Schaden, der da entsteht, ist schon oder kann schon so groß sein, dass es sich durchaus lohnt, die, was weiß ich, 200, 300 Euro in die Hand zu nehmen und sich im Vorfeld beraten zu lassen.
Und was da halt auch ganz wichtig ist, also wir haben dem ganzen Thema ja auch ein komplettes Kapitel im Buch gewidmet, eben weil das so speziell ist. Und Helen hat ja eben schon gesagt, wir haben ein eigenes Kapitel Steuerberater ja oder nein. Auch für die E-Commercer gibt es da nochmal ein eigenes Kapitel Steuerberater ja oder nein, weil das da eben nochmal anders gelagert ist. Und da gehen wir auch darauf ein, dass man damit auch definitiv nicht zu jedem Steuerberater gehen kann. Also E-Commerce ist ein Thema, da kann ich nicht zu jedem Haus- und Hofsteuerberater gehen. Ich muss zu einem Steuerberater gehen, der sich mit diesem Thema auskennt. Das heißt, E-Commercer, ja, wie Helen schon gesagt hat, Steuerberater auf jeden Fall, aber auch nicht irgendein Steuerberater, sondern jemand, der sich damit auskennt. Und auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen nach Eigenwerbung klingt, so ist es aber gar nicht gemeint, damit man ein Basisverständnis hat und auch irgendwie ein Gefühl dafür bekommt, hat der Steuerberater, mit dem ich hier jetzt gerade spreche, wirklich Ahnung von dem Thema E-Commerce? Ist es vielleicht wirklich nicht schlecht, sich dieses Kapitel in unserem Buch einmal durchzulesen, damit man zumindest mal so die wichtigsten Begriffe kennt und einfach merkt, sagen die dem Steuerberater was? Also damit ich irgendwie ein Gefühl dafür bekomme, sagt er jetzt nur, ja, Onlinehandel habe ich schon mal gemacht oder weiß er wirklich, wovon er redet?
Das kann ich nur bestätigen. Also ich meine, letztendlich ist es ähnlich ja auch, wenn ich mich jetzt zum Thema Finanzen bei der Bank beraten lassen will, muss ich ja trotzdem verstehen, was mir da erzählt und erklärt wird. Also von daher kann ich da ja auch nicht die Verantwortung zu 100% abgeben. Und ich denke auch gerade, was ihr beschrieben habt, ich bin wirklich so froh, dass ich das nicht alleine machen musste. Aber nichtsdestotrotz braucht man so ein Grundwissen. Und ich finde auch, dann ist es so gut, so ein Buch wie euers zu haben, was einen einfach so leicht verständlich durchführt. Weil am Ende des Tages muss ich ja auch verstehen, was mir da gerade erklärt oder gesagt oder empfohlen wird, damit ich das dann ja für mich auch selbst einschätzen kann. Also auch da glaube ich, das ist so einfach, man sollte nicht da die ganze Verantwortung abgeben, weil es geht ja letztendlich um die finanzielle Zukunft und auch noch um die eigene Existenz, wenn es dann eben um die Gründung geht. Also von daher kann ich da absolut nur zustimmen. Was mich jetzt natürlich noch interessiert, auch aus persönlicher Sicht, gibt es denn irgendwelche Möglichkeiten, die man so als Gründer, als Gründerin hat, und ich glaube, ihr wisst, was jetzt kommt, um die Steuerlast zu senken, dass man sagt, da kann ich jetzt noch irgendwo ansetzen, habe ich jetzt noch, da sollte ich noch mal drauf gucken, habe ich mich da für die richtige Rechtsform entschieden oder kann ich da noch irgendwas machen? Was sind denn so eure Tipps, dass man sagt, so ja, vielleicht kann ich mir dann noch ein bisschen unnötige Steuern sparen, auf ganz legalem Wege natürlich.
Also was so ein ganz, wirklich ein ganz profaner, einfacher Tipp ist, viele haben nicht auf dem Schirm, dass sie Bewirtungsaufwendungen geltend machen können. Also wenn man mit seinem Geschäftspartner essen geht und da über sein Business spricht, dann sind das Betriebsausgaben, weil das ist ja betrieblich veranlasst. Zwar sind die nicht zu 100% abziehbar, sondern nur zu 70, aber 70% von dem Essen ist immer noch besser als gar kein Prozent. Und das machen sehr viele erstaunlicherweise nicht. Und essen geht man ja eh dann im Zweifel mit seinen Kunden oder Geschäftspartnern. Und dieser kleine Schritt, einfach diesen Beleg zu scannen, dem Steuerberater auszufüllen, zu scannen, dem Steuerberater zu schicken, das macht einen ganz sicher nicht reich. Aber ein paar Euro gesparte Steuern sind besser als keine Euro gesparte Steuern.
Was ich auch noch sagen würde, ist die Umsatzsteuer-ID beantragen bei der Gründung und auch immer schön brav überall angeben, weil das kann sonst nachher auch einfach teuer werden, weil man dann falsche Rechnungen bekommt. Und ja, eigentlich müssen solche falschen Rechnungen korrigiert werden. Das machen aber die großen Unternehmen nicht, die, also was weiß ich, Googles und Microsofts dieser Welt, die erstellen jetzt keine korrigierte Rechnung, weil man vergessen hat, seine Umsatzsteuer-ID anzugeben. Das sind auch so Sachen, wo viele ja einfach aus nicht wissen, Kosten produzieren, die nicht sein müssten, darauf achten, dass die Rechnungen alle ordnungsgemäß sind, die man bekommt, damit man auch die Vorsteuer absetzen kann. Generell einfach darauf achten, dass man auch alle Belege irgendwie geltend macht. Und vielleicht noch ein Thema, weil das auch was ist, was im Internet sehr viel kursiert, das Thema Holding. Das wird immer ganz gerne verkauft als, oh, damit kann man so toll Steuern sparen. Sagen wir mal so, Steuern sparen sollte man nicht über alles andere stellen, weil wenn ich 100 Euro Steuern spare, aber 150 Euro Kosten habe, um diese Steuern zu sparen, habe ich 50 Euro weniger in der Tasche als vorher. Und das ist auch bei der Holding ein Thema für ganz, ganz viele Leute, dass sich das für die eigentlich nicht lohnt. Aber sie haben es dann gemacht, weil auf YouTube haben sie das gehört. Und weil du gerade schon gesagt hast, bei der Rechtsform, ja, das kann halt auch steuerliche Folgen haben. Ich muss mir einfach vorher im Vorhinein Gedanken machen, was will ich überhaupt? Will ich von diesem Business selber leben? Will ich das, was ich dabei an Gewinn mache, privat verkonsumieren? Oder möchte ich das Geld in dem Unternehmen lassen und möchte damit weiter investieren oder andere Unternehmen gründen oder Beteiligungen kaufen? Das sind alles Dinge, die dann hinten raus auch einen steuerlichen Effekt haben. Das heißt, da sollte ich mir im Vorhinein einfach Gedanken drüber machen, was ist hiermit eigentlich mein Ziel? Wie ist mein Lebensstil? Und darauf aufbauend dann eine Rechtsform wählen und dann eben dann die steuerlichen Konsequenzen daraus ziehen.
Ja, weil natürlich so eine Holding verursacht ja auch einiges an Kosten, vor allem wenn das ja auch als eine GmbH geführt wird. Vielleicht nochmal zum Schluss, weil ihr seid ja auch im Bootcamp und da erzählt ihr auch immer von vielen Fällen, was ihr auch so erlebt, was euch da so auch begegnet in verschiedenen Bereichen. Was würdet ihr denn sagen, was war irgendwie so das ungewöhnlichste steuerliche Problem, was ihr mal auf dem Schreibtisch hattet, was ihr mal wieder entwirren musstet? Weil ich kann mir vorstellen, dass da einiges in dem Bereich los ist, auch bei euch.
Also das, was mir jetzt spontan einfällt, sind wirklich diese Online-Händler-Fälle. Online-Händler, die einfach angefangen haben, bei Amazon verkaufen und dann auch noch gesagt haben, ach ja, ja, dieses CEE-Programm mit Tschechien und Polen, das mache ich auch, aber halt gar keine Ahnung hatten und auf einmal muss man 3 Jahre rückwirkend noch Umsatzsteuervoranmeldungen in 3 verschiedenen Ländern korrigieren. Das ist nicht so ungewöhnlich vielleicht, das passiert schon häufig, aber das ist auf jeden Fall das Nervigste und auch das, was die Mandanten am meisten nervt, weil das ist einfach teuer.
Der ungewöhnlichste Fall, der mir so einfällt, da war eigentlich kein Steuerproblem der Ursprung des Problems, aber es hat Steuerprobleme verursacht. Das waren auch 3 Jungs, die zusammen gründen wollten und die massivst falsch beraten worden sind von ihrem Notar. Und das war eine Geschichte, also da wurde dann eine GmbH nicht fertig gegründet und dann noch eine GmbH gegründet und weil die den Notar wechseln mussten. Also das war wirklich, wirklich komisch, was da abgelaufen ist. Und das hat sich bestimmt 6 Monate gezogen und mit, wir können keine ordnungsgemäßen Rechnungen schreiben, weil die Gründung jetzt noch nicht durch ist und so. Also da hatten wir dann auch einige steuerliche Probleme hinten raus und das war wirklich der ungewöhnlichste Fall, der uns bisher so untergekommen ist. Also auch bei uns in der kompletten Kanzlei, jeder hat gesagt, sowas habe ich noch nie gehört. Also auch da sieht man mal wieder, es ist gut, wenn man ein bisschen was davon versteht, was einem Notare und Rechtsanwälte da so erzählen. Und es ist gut, wenn man sich im Vorhinein Gedanken macht und nicht einfach drauf loslegt. Ich meine, die Jungs konnten da in dem Fall zwar wirklich nichts für, aber ja, vielleicht hätte denen auch so ein Buch, wo so ein paar Sachen drinstehen, hätte denen vielleicht auch geholfen, einfach zu wissen, ah, okay, wenn ich jetzt hier das mache, dann könnte das die und die Probleme verursachen. Da spreche ich vielleicht dann vorher nochmal mit einem Steuerberater, ob das wirklich so sein kann. Für die ist es einfach blöd gelaufen, aber ja, das war so der ungewöhnlichste und aufwendigste Fall bei einer Gründung, würde ich sagen.
Okay, also man sieht auf jeden Fall vorher sich gut informieren und ich glaube, das Gespräch hat jetzt auch gezeigt, allen, die zuhören und die schon gegründet haben, dass man da auf jeden Fall auch Wissenslücken mit eurem Buch gut füllen kann, was ist einfach ein großes und komplexes Thema. Und ich durfte ja auch schon vorher ein bisschen reinlesen und ich finde, es ist auch so schön verständlich geschrieben, weil Steuern sind definitiv nicht mein Lieblingsthema, aber ich konnte auch noch viel lernen und es ist wirklich sehr kurzweilig. Also kann ich wirklich nur empfehlen, allen, die jetzt zuhören, die gründen wollen, die schon gegründet haben, weil auch da nicht blind einfach alles aus der Hand geben, sondern sich wirklich informieren. Was muss ich beachten, verstehen, was da einem auch empfohlen und ja, wie man beraten wird. Und ich finde, dafür ist das wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ich habe sehr gern gelesen und wir verlinken das Buch natürlich auch in den Shownotes, damit man es auch direkt bestellen kann.
Oh, ja, danke. Vielen Dank. Oh, das war so schön zu hören. Dankeschön.
Ja, es stimmt ja auch. Da können sich jetzt auch alle überzeugen. Ich finde, ihr erklärt das ja auch hier wirklich sehr schön und leicht verständlich, sodass man das wirklich auch alles versteht. Von daher vielen lieben Dank, dass ihr so viele Insights gegeben habt und auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habt. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem Buch. Danke, dass ihr heute mit dabei wart.
Danke dir.
Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter fortunalista. Bis zum nächsten Mal.